Bombay Talkies. Ich bin Vera, ich bin heute wieder ohne Caro da. Dafür habe ich mir aber Verstärkung dabei geholt, nämlich meine Schwester Julia. Und den Jan, den einige Hörer auch schon kennen. Eigentlich kennen die euch beide schon. Und die Idee ist heute wieder, dass wir ein Blind Date mit dem indischen Kino haben. Und Jan ist jetzt bei seinem dritten Film, was für Caro natürlich das, glaube ich, so die Sparte war. Drei Filme muss man erstmal geguckt haben, um sich ungefähr eine Meinung zu bilden. Mal gucken, was dabei herumkommt. Und ja, hallo Jan erstmal.
Hallo.
Hallo. Und Julia. okay, dann hatten wir letztes Mal schon kurz gefragt, was dich da mal interessieren würde. Und da hattest du angeregt, wir machen mal etwas Historisches und ein Biopic. Und da ist mir als erstes in den Sinn gekommen Bajirao Mastani. Und der basiert auf einem Roman aus den 70ern. Wir haben den im Kino gesehen, Julia und ich, an Weihnachten oder auf dem Weg zu unseren Eltern quasi.
Ich glaube, es war so erster, zweiter Weihnachtstag oder so, wo normale Filme nicht im Kino laufen, weil keiner reingeht, aber indische. Also das war ausverkauft, wir saßen in der ersten Reihe, was bei so einem Historienschicken, wo man Untertitel lesen muss, auch schon mal mega krass war.
Ja, das stimmt. Ja.
In Bundelkhand stehen tausende Frauen und Mädchen davor, sich selbst zu verbrennen, um ihre Ehre zu retten. Wir brauchen eure Hilfe.
Dein Mut, deine Unverfrorenheit und deine Art, um Hilfe zu bitten, gefallen mir.
Ich werde mal kurz die Handlung des Films zusammenfassen, damit wir ungefähr wissen, worum es geht. Und dann sagen wir hinterher kurz nochmal, warum wir den jetzt ausgerechnet ausgewählt haben.
Hast du den Titel genannt?
Ja, der Titel ist Bajirao Mastani. Und der deutsche Titel ist Eine unsterbliche Liebe, weil es geht ja nicht ohne Liebe im deutschen Titel. Und die Geschichte spielt in dem 18. Jahrhundert, in dem das Marathenreich sehr mächtig war. Nicht zuletzt durch den militärisch sehr erfolgreichen Bajirao. Dieser lernt die Prinzessin Mastani kennen, als er ihrer Familie in der Schlacht zu Hilfe eilt. Dabei rettet Mastani ihm das Leben und beeindruckt von der Kämpferin schenkt Bajirao ihr seinen Dolch. Ihm ist allerdings nicht bewusst, dass diese Geste in ihrer Kultur einem Hochzeitsschwur gleichkommt. Also folgt sie Bajirao in sein Reich, wo der Peshwa, das ist sein Herrschertitel bei den Maraten, bereits von seiner Ehefrau Kashibai erwartet wird. Überrascht, aber auch etwas beeindruckt von Mastanis Ankunft, versucht Bajirao seinen Verpflichtungen gegenüber beiden Frauen nachzukommen. Dabei wird es der neuen muslimischen Braut am Hofe der Hindus, die auch noch der oberen Kaste angehören, aber nicht sehr leicht gemacht. Also das ist so ungefähr, worum es geht. Das geht dahinter natürlich noch sehr viel weiter mit Intrigen und allem Möglichen. Aber darauf können wir ja hinterher nochmal ein bisschen genauer eingehen im Gespräch. Also ich meine, wir haben uns den Film ausgesucht. Julia, vielleicht kannst du kurz sagen, warum.
Genau. Wir haben den uns ausgesucht, weil erstmal fanden wir den natürlich total gut. Aber auch, der steht ja auch ein bisschen stellvertretend für, das ist ja auch ein bisschen die Vorstellung, die man von indischem Kino hat, wenn man davon noch gar nicht so viel Ahnung hat, dass es eben Liebesfilme sind. Und es ist ja auch ein Liebesfilm, aber das ist eben nur ein Teil des Ganzen. Also es ist eine sehr komplexe Liebesgeschichte, eine Dreiecksliebesgeschichte im Prinzip. Und wir finden den Regisseur eben besonders gut, Sanjay Leela Bhansali, weil er für uns so eine gewisse, so eine Eigenständigkeit hat. Also ich finde, man findet da kein Äquivalent in Hollywood zu. Also Sanjay Leela Bhansali ist dafür bekannt, dass er Filme macht, die wirklich sehr, sehr dem Bollywood-Ideal auch entsprechen. Eben dieses bildgewaltige, starke Emotionen und dieses sehr durchkomponierte Visuelle auf allen Ebenen. Und er ist eben auch ein Regisseur und dafür wird er auch besonders verehrt, der im Prinzip in jedem jeder Bereich seines Filmemachens involviert ist. Also jemand, der nicht nur dann eben die Geschichte schreibt, die Dialoge schreibt, die Filmmusik komponiert und einfach
ja
wirklich...
Gemacht. Also die Filmmusik ist diesmal auch von Bhansali selbst.
Genau, und er komponiert im Prinzip auch das ganze Visuelle, die ganze Deko im Hintergrund. Das sind immer sehr diese sehr überladenen Kostümfilme, aber ich finde, er macht das auf eine wirklich beeindruckende Art. Also er ist jemand, der sich nicht an ein westliches Publikum eigentlich wendet. Also ich habe auch mal so ein Zitat von ihm rausgesucht, wo er eben geehrt wurde und dann auch mal gefragt wurde nach seinem Filmstil. Und er hat gesagt, ich mache nie Filme für ein internationales Publikum. Mein Kino ist vor allem eine populäre Repräsentation indischer Kultur
unserer Tradition von Tanz, Musik, Drama. Menschen aus jeder Kultur und Nationalität sind herzlich willkommen, sich uns anzuschließen. Also Jan ist jetzt nicht der Adressat, sondern und wir auch nicht. Und das erklärt vielleicht auch, warum der Film für ein westliches Publikum, das den Hintergrund gar nicht kennt, auch ein bisschen sperrig ist. Also der erklärt ja jetzt nicht total viel.
Naja, nee, stimmt. Ja.
Und beeindruckt dann aber auch vielleicht damit, dass man einfach nur, keine Ahnung, vielleicht 80% versteht und den Rest einfach nur mit einem Staunen und Verwunderung aufnimmt.
Ja. Yeah.
So würde ich es zusammenfassen.
Nochmal kurz dazu, das ist ein historischer Film, aber was wir über diese Ära und diese Zeit gelernt haben, haben wir natürlich jetzt alles nur ergoogelt. Also wenn wir irgendwelche Fehler machen, dann tut uns das leid. Ja, Jan, was ist denn so dein erster Eindruck
gewesen? Also dein erster Eindruck war ja eigentlich du hast ja eine WhatsApp geschrieben, oh mein Gott. Und wir wussten nicht, ist es was Gutes oder was Schlechtes?
Ja, was habt ihr euch denn gewünscht, dass ich für eine Reaktion zeige? Also es war ein bombastischer Film, also eine Materialschlacht seinesgleichen. Ich hatte mich ja beim letzten Film darüber beschwert, dass er mit einem etwas geringem Budget daherkommt. Dieser Film hatte unendlich Budget, so wie es aussieht.
Ja, das ist einer der teuersten Filme auf jeden Fall.
Ja, das hat man gesehen. Also die Kostüme, die Kameraführung, die Schauspieler waren auch teuer, habe ich gegoogelt.
Also, ja, auf jeden Fall.
Es war wirklich, wirklich eine bombastische, 2,5-stündige Tour de Force. Durch die etwas mittelalter bis neuzeitliche indische Geschichte, die, wie ich aber auch rausgefunden habe, gar nicht so nah am Original ist und sehr viele Sachen da auch dazu erfunden wurden. Aber das hat dem Film, glaube ich, nicht so geschadet. Also natürlich hat man die schwülstige Liebesstory mittendrin, teilweise unpassend, dann hat man Reibereien zwischen Religionen, man hat Armeen auf einer Seite, auf der anderen, also man wusste wirklich gar nicht mehr, wo man hingucken sollte. Und ja, es war ein Erlebnis. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es ein tolles Erlebnis war, aber auf jeden Fall hat der Film mich stark beeindruckt.
Okay. Hattest du zwischendurch mal Probleme, wo du dachtest, okay, das verstehe ich jetzt gar nicht? Also,
weil dann können wir das jetzt sofort abhaken und mal kurz drüber reden.
Gar nicht. Ich habe mich manchmal gefragt, warum der Regisseur oder das Drehbuch sich entschlossen hat, also so einige Sachen einfach so als gegeben darzustellen, wie zum Beispiel, das Mogulreich ist böse. Ja, aber warum? Mhm. Das erschließt sich dem westlichen Zuschauer nicht sofort. Also ja. Es gibt das Marathenreich, das irgendwie einen großen Aufschwung erlebt zu der Zeit. Und alles, was vom Mogulreich ausgeht, wird einfach als böse angenommen und alle sagen, ja, stimmt.
Ja, stimmt. Ah ja, das ist
okay,
auch ein bisschen...
Okay, dann wollen wir reden von
genau, da. Genau, ja. Das ist total spannend, weil es einerseits natürlich ein historischer Film ist, andererseits aber auch ein Film, der extrem politisch auch aktuell ist. Mhm. Und obwohl der Film war, glaube ich, keine Ahnung, 20 Jahre in der Mache... trifft er einfach, aber jetzt, wo er rausgekommen ist, oder 2016, als er, glaube ich, rausgekommen ist, hat er einfach total den Nerv der Zeit ja auch getroffen. Mhm. Und das Mogulreich wird in anderen Filmen, glaube ich, noch viel böser dargestellt.
Ja.
Weil die Mogulen eben als muslimische Herrscher und Eroberer und Unterdrücker gesehen werden. Mhm. Das waren die gar nicht so in dem Maße. Die werden als fremd wahrgenommen, halt wirklich. Andererseits hast du aber ja auch muslimische Herrscher in dem Film drin, die nicht negativ dargestellt werden. Mhm. Also
das sind dann die quasi die Verbündeten dann auch von den Maraten eventuell, ja.
Ja, wie das also, Bundelkant zum Beispiel.
Ja, wobei der ist auch Hindu, aber hat ja eine muslimische Frau. Aber dann gibt es auch noch den Nizam von, ich glaube, Dekan. Also, ein muslimischer Herrscher, mit dem er eben keinen Krieg führt, sondern dann eine diplomatische Allianz eingeht. Mhm. Ja, genau. Und dann, also klar, die Mogulen werden als negativ dargestellt. Es ist ja auch historisch so, das Mogulreich ist auf dem absteigenden Ast. Mhm. Und in anderen Filmen ist es noch viel stärker, dass die Maraten, wozu ja dann die Hauptfigur eben gehört, als so hinduistische
Superhelden dargestellt Befreier werden. Quasi auch. Ja, die dann halt wieder Indien hinduistisch prägen. Mhm. Und es geht da sehr viel auch so um Deutungshoheit. Ist Indien ein hinduistisches Land? Oder ist es vielmehr ein Land, das verschiedene Religionen vereinen kann und sollte? Und im Prinzip tut das der Film ja auch ein bisschen, dass du nämlich dann ja eine muslimische Zweitfrau hast, die dann natürlich erst widerwillig, aber zumindest der Herrscher, und der ist ja im Prinzip der Protagonist und gibt so den moralischen Marscher, gibt das ja vor, sieht sie ja nicht als minderwertig wegen ihrer Religion, sondern integriert sie ja dann in diese Familie.
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Film zu einem Ergebnis kommt, was diese Diskussion angeht. Also ja, der Bajirao findet natürlich auf jeden Fall seine Frau in Ordnung. Gegen Muslime hat er offenbar trotzdem was.
Nee, aber ich glaube, eigentlich wollte es so dargestellt werden, dass er hat nicht grundsätzlich was gegen Muslime, sondern die Religion ist ihm egal. Also er hat Feindschaften mit Herrschern und so, aber ich glaube nicht, dass die Religion...
Bin nicht der Sohn dann auch als Muslim dann erzogen?
Genau, ja.
Der Zweite, ja.
Ja, genau. Das ist ja auch, weiß gar nicht, ob das so leicht zu verstehen ist. Der kriegt ja zuerst einen hinduistischen Namen und dann wird es ja genau abgelehnt und dann benennt er ihn einfach um und der andere Name ist muslimisch und das bedeutet dann auch, dass er in der muslimischen Tradition erzogen wird und auch nach Bajiraos Tod weiterhin erzogen wird.
Ja, das mochten die brahmanischen Hohepriester ganz und gar nicht.
Ja, und das kann man ja auch sagen, die brahmanischen Hohepriester...
Die kommen nicht so gut weg.
Nicht so richtig.
Nee.
Alles ihr Verbot.
Also das ist, von daher würde ich den schon eher, deswegen haben wir den eher ausgewählt. Es gibt da noch andere Beispiele, die schon ein bisschen krasser waren in der Richtung Feindbild. Auch durchaus einen anderen, den Bansali auch gemacht hat, ein paar Jahre später, Padmavat. Ich weiß nicht, der ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen, weil dann halt auch in der Hauptdarstellung, das war auch wieder, also die hier Mastani spielt, die Pika Bodekrone, wurde dann angedroht, die Nase abzuschneiden, beziehungsweise es wird ein Kopfgeld darauf gesetzt im Fernsehen.
Auf die Schauspielerin.
Ja. Okay. Und und da war das nämlich so extrem, dass, das muss man jetzt wirklich auch, das kann man ruhig dazu sagen, also bei Bajirao Mastani ist es ja so, dass sie ist, die Muslima ist ja die Frau, und bei Padmavat ist es halt so, dass da der Hidim Bajirao spielt bei Padmavat einen dieser Eroberer, dieser muslimischen. Und halt sehr negativ dargestellt auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch ein Megastar. Und sie spielte in dem Film dann halt eine Rajputin-Prinzessin, also Hindu. Und die sind mittlerweile verheiratet, die beiden aber.
Oh.
Was dann halt auch einen gewissen kontroversen Sprengstoff hatte, sage ich mal. Ja, und der spielte schon sehr damit.
Genau, man wusste eben nicht, wie das umgesetzt wird. Und im indischen Kino ist es ja allgemein so, dass die persönliche Geschichte eines Schauspielers immer so ein bisschen mit reinstrahlt in deren Figuren. Und wenn dann auf einmal ein Liebespaar, ein Ehepaar auf anderen Seiten quasi steht, dann war schon die Erwartung der Zuschauer, dass es da irgendeine Liebesgeschichte wohl geben muss.
Ja, und er ist dann halt der Muslim, ne? Also das, und der Eroberer, der sie dann quasi erobern will auch. Also das ist schon sehr, sehr deutlich in dem Film dann. Und schon während der Dreharbeiten gab es dann Proteste und alles Mögliche und Leute haben das Set angegriffen und dem Regisseur auch eine Ohrfeige gegeben. Also,
oje.
Also das kam danach alles. Weil die Ramastani war davor.
Aber das ist ja schon ganz klassische moderne Medientheorie. Das ist ja wie nach Walter Benjamin, dass die Aura des Kunstwerks auf die Schauspieler übergeht.
Ja, aber das funktioniert so schon bei Bollywood. Man denkt immer...
Hier auch. Also das war in den 50ern ganz besonders oder in den 60ern. Obwohl heute ist es ja auch noch so, plus in ganz anderen Vorzeichen jetzt etwa, wenn die Klatschpresse unterwegs ist. Aber dass wirklich gesellschaftliche Diskussionen auf den Rücken von Schauspielern ausgetragen wird, das ist schon krass. Mit Ohrfeige.
Ja, also das geht auch heute so weit, dass neue Gerichtsurteile aus dem letzten Jahr oder diesem Jahr sagen auch, dass die Schauspieler verantwortlich sind für das, was sie darstellen und auch durchaus verhaftet werden können. Also
ja, mal gucken, ob das wirklich gemacht wird. Aber ja, es ist ein bisschen...
ja, aber in Zeiten, wo jeder Verantwortung von sich wegschieben will, das ist schon echt krass.
Genau. Aber genau, was Vera auch sagte, das ist schon dann ganz wichtig, dass hier der Mann Hindu ist. Also auch wenn wir jetzt ein Bild von dem idealen Indien in dem Film zeichnen, wo Muslime mit integriert werden, heißt das ja schon, dass die Muslima, also als Frau wird integriert. Das heißt, sie ist schon die Juniorpartnerin in dieser Zusammenkunft, weil du ja in ganz vielen asiatischen Kulturen es so hast, dass die Frau zum Mann zieht und dann der Familie des Mannes eben einverleibt wird. Ja. Das hast du hier ja auch.
Also das glaube ich, ich denke, das ist dann auch der Grund, weswegen der Film nicht so wahnsinnig, sag ich mal, mega kontrovers aufgenommen wurde. Also ich glaube, der kam sehr gut an.
Es gab nur einen kleinen Skandal um den Song Finger, weil hier die Mitglieder der Herrscherfamilie, die Frauen der Herrscherfamilie tanzen. Und tanzen ist einfach eine eher niedere Tätigkeit. Und das hat man als... also erstmal historisch inkorrekt gesehen ist es wahrscheinlich auch. Und dann auch schon auch ein bisschen als eher anrührig so.
Dann anrührig?
Ja, so. Okay.
Mhm. Aber ja, das mit dem Tanzen kam ja auch im Film rüber. Also ich weiß ja nicht, inwiefern die moderne gesellschaftliche Probleme hier in historischen Stoff gestopft wurden. Aber die Mastani wurde ja auch zu den Tänzerinnen geschickt, um dort zu wohnen.
Ja, stimmt,
anstatt
korrekt. Ja, das passt schon,
dem Hof eingeführt zu werden.
Das ist schon eine sehr große Demütigung,
glaube ich. Kurze Verständnisfrage. Ist Polygamie in der indischen Gesellschaft normal? Oder toleriert?
Erstmal gibt es unterschiedliche Gesetzbücher für Hindus und Muslime. Da traut sich einfach auch der indische Gesetzgeber nie wirklich ran, das so richtig abzuschaffen, ist auch immer sehr kontrovers. Mhm. Also Muslime können durchaus mehrere Partnerinnen haben. Es gibt auch Bollywood-Familien wirklich, wo es dann mehrere Mütter gibt und alle zusammen in einem Haus wohnen. Mhm. Für Hindus wurde es, ich meine, in den 50er Jahren verboten. Und das Interessante ist, ich hatte das nochmal nachgelesen, historisch gesehen, bei speziell dieser Herrscherfamilie, die waren monogam eigentlich. Ah, das war deswegen auch noch ein Aufreger. Mhm. Grundsätzlich gab es auch viel Ehe in hinduistischen Familien.
Gut, das erklärt die Reaktion der Schwiegermutter. Nee, der Mutter.
Genau. Ja, genau. Nee, die ist alles andere als begeistert. Kanntest du die Schauspieler schon? Also, weil zumindest...
Priyanka Chopra.
Ich kannte Priyanka Chopra, aber die kenne ich ja
nicht. Aber hast du schon mal gesehen?
Ist die Schwägerin von Sophie Turner. Jonas.
Ja, okay.
Aber ich habe die, glaube ich, in dem Film noch nicht gesehen, aber aus der Klatschpresse.
Sonst, die hatte eine Serie, die lief, glaube ich, auf Pro7 auch.
Ja, Quantico.
Du könntest auch Deepika Padukone schon mal gesehen haben. Sie hat diesen furchtbaren Triple X-Film gemacht.
Welchen? Den ersten?
Nee, den letzten, den keiner geguckt hat.
Den
alle scheiße fanden.
Ja. Da hat sie sich also extrem unter Wert verkauft, fand ich auch.
Ja, nicht definitiv. Mhm.
Aber
sonst kannte ich keinen.
Okay.
Ihr meint aber, dass der Schauspieler von Bajirao ein ganz großer Star ist.
Oh ja, stopp. Da muss ich jetzt gerade noch mal was zu sagen. Ich habe ein paar Bilder rausgesucht, wie der normalerweise rumläuft, weil das war nicht repräsentativ in diesem Film.
Okay. Genau.
Der war auch bei der Berlinale. Er ist bei der Premiere von seinem Film Gully Boy. Das ist ein Rap-Musical gewesen. Er steht total auf Rap, deswegen, ich glaube, er hat sich da so ein bisschen so einen Kindheitstraum auch wahrgemacht.
Und aber ich glaube, Jan ist nicht überrascht, dass diese Frisur nicht der Norm entspricht.
Aber was dann, in der ersten Szene hat er doch auch keinen Schnurrbart gehabt und er sagt, so sieht er normal aus. Und dann hat er sich diesen riesigen Schnurrbart wachsen lassen, beziehungsweise wahrscheinlich haben sie einfach die Eröffnungsszene am Ende gedreht, dann hat er sich's abrasiert.
Vielleicht, ja.
Ah, oh, okay. Oh Gott.
Unterwegs.
Ja, da kommt was.
Aber gleich so viel, oh Gott.
Ja.
Ja, Borat-Alarm.
Ja, also seine Frau Deepika Padukone hat auch schon gesagt, ja, die Outfits ihres Mannes sind ihr manchmal peinlich.
Oh, auf dem
sie hat einen eher konservativen Kleidungsstil.
Oh Gott, da auf dem Laufsteg sieht er aus wie Urkel. Ey, und drunter wie Snoop Dogg. Ja. Ich glaube, man muss sich, ja, man muss, glaube ich, einen gewissen Reichtum und eine gewisse Bekanntheit haben, bevor man sich sowas leisten kann.
Ja, du musst aber, glaube ich, auch eine ziemliche Rampensau sein.
Ja, das sowieso. Ja, in Berlin hätte er Spaß.
Ja, der hatte auf jeden Fall mega Spaß da. Und ja, also in Berlin, da ist auch dieses komische, fiederige Outfit von, wo man ihn kaum sehen kann.
Wo er diesen Flocati trägt. Das ist Berlin.
Ach, das okay, ist Berlin.
Ja, das, ja, aber das ist gleichzeitig warm.
Aber das ist wirklich Berlin, muss man auch sagen.
Ja, also normalerweise, Ranveer Singh ist normalerweise eher für noch extrovertiertere Rollen bekannt. Ich finde, in Bajirao ist er noch so ein bisschen, da ist er so ein bisschen zurückgenommen.
Ja, aber wenn man, ich glaube, wenn man eine historische Person spielt, auf die viele irgendwas geben, dann muss man, glaube ich, sie, glaube ich, auch zurückhalten und den nicht so extravagant spielen. Und vor allem, wenn es jetzt gerade so eine Superhelden, so eine Superheldenrolle ist, da hat man nicht so viel Spielraum, glaube ich.
Ja, da gibt es aber auch ganz andere Beispiele, wo das nicht so der Fall ist, würde ich sagen. Aber ja, ansonsten finde ich, also ich habe ihn normalerweise, finde ich ihn manchmal auch echt ein bisschen doofer, aber hier hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Und generell, er ist halt irgendwie spannend als Typ.
Manche Rezensenten fanden auch, dass es eigentlich im Prinzip der Film von Priyanka Chopra sei. Also, weil würde man ja eigentlich denken, weil sie, Bajirao Mastani sind eben die beiden Hauptfiguren, die auch den Titel bilden. Und das geht ja schon, also die unsterbliche Liebe ist ja schon auf die beiden gemünzt und deren Anziehungskraft. Und aber gleichzeitig finde ich auch, wenn man den Film auch öfter guckt, dass man immer mehr Respekt hat vor der ersten Ehefrau. Und ja, also ich finde gar nicht, dass sie da so eine untergeordnete Rolle bekommt, sondern man hat eher das Gefühl, dass in ihr ja auch dann viel Stärke drinsteckt. Oder wie hast du das erlebt?
Doch, das fand ich auch so. Sie war ja schließlich diejenige, die Mastani ein Stück weit in die Familie auch aufgenommen hat durch ihre persönlichen Besuche, wodurch sie sie ja respektiert hat. Und alle anderen machen das halt nicht. Und es setzt schon eine gewisse Größe sozusagen dieser Rolle voraus oder dieser Person. Ja, das stimmt. Bin ich auf deiner Seite.
Okay, cool.
Ich weiß nicht, ob das in den Untertiteln oder in der Übersetzung auch rüberkam, aber es gibt ja auch dieses Radha-Krishna-Paar in der Hindu-Mythologie, wo, also Krishna hat, diese Liebe zu Radha wird immer so überhöht und sie ist ja auch nicht seine Ehefrau ist Rukmini. Und mit der identifiziert sie sich auch im Film so ein bisschen.
Ja, genau, das kam zur Sprache im Film, dass sich ja jeder bloß an die Geliebte erinnert und niemand an die Frau.
Ja, aber
ja.
Ist ja unfair.
Ja, ist überhaupt, ja, ich habe sehr große Probleme gehabt bei dem Film, überhaupt zu wissen, auf wessen Seite muss ich jetzt eigentlich sein. Weil,
ja, aber es ist nicht so klar. Also,
der Bajirao ist ein Vollidiot, sagen wir es doch mal, wie es ist. Und seine erste Frau ist loyal, aber ihre ganze Familie, die ist eigentlich furchtbar. Selbst der Sohn ist der Erstgeborene. Ganz furchtbare Person. Mastani ist ja dann sozusagen der Home, wie heißt das, Homewrecker?
Ja, das stimmt.
Die einfach dann nach Hause kommt und sagt, ja, hallo, ich bin übrigens die Zweitfrau, ich habe hier einen Dolch und so.
Aber gleichzeitig hat man ja auch schon das Gefühl, dass die vielleicht auch mehr gemeinsam haben irgendwo. Also ich meine,
weil
die lernen
sich auf dem
Schlachtfeld kennen.
Ja.
Und
ja.
Der Funk ist schon gewaltig.
Man lernt ja den Partner öfter beim Beruf kennen.
Ne? Ja, das stimmt. Ja, das finde ich aber auch so spannend, dass du irgendwie, und das war auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr früh mochte bei indischem Kino, dass du diese Dreiecksgeschichten, sowas hast du gar nicht in der Form, wenn ich das in Hollywood übersetzen würde, dann gibt es immer der eine, der richtig ist und der andere in dieser Konstellation ist dann auf jeden Fall falsch und damit auch immer eigentlich gleich böse. Aber hier versucht es ja eigentlich schon, eigentlich eine relativ erwachsene Sicht ja auf Liebe und ja, und Kompromisse irgendwie. Das hat ja sehr viel von Kompromisse eingehen und versuchen irgendwie in dieser Beziehung da irgendwie so ein Gleichgewicht hinzubekommen.
Ja. Ich hätte den Typen aber auch gar nicht so wahnsinnig negativ gesehen, weil, also ich meine, theoretisch, er hat jetzt quasi Verpflichtungen gegenüber zwei Frauen ja. Und er versucht da irgendwie mit klarzukommen und
ja,
ich glaube, er kann sich auch gar nicht entscheiden.
Das ist ja nicht seine Aufgabe. Der Mann ist Ministerpräsident von dem Maratenreich. Alles andere ist erstmal untergeordnet.
Aber das mag
was hättest du da anders gemacht?
Okay. Ich weiß ja nicht, wie die Verhältnisse damals in Indien waren, aber.
Okay.
Aber es ist, ich weiß nicht, es kam hier alles sehr, sehr konstruiert vor.
Okay. Na gut, war ja so.
Ja,
ja, das entspricht ja schon der Realität. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass.
Wahrscheinlich eher eine Vernunft-Ehe.
Ja, wahrscheinlich war es eine politische Ehe. Oder wenn er doch die unterstützt. Also, es ist da. Ich nehme an, in dem Maratenreich war das auch nicht sonderlich anders, wenn du halt die Unterstützung von einer anderen Länderei haben möchtest, dann heiratest du da halt rein. Und dann gibt es halt Bündnistreue. Das ist ja im mittelalterlichen Europa nicht viel anders gewesen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich hatte schon gelesen, dass er sein Reich durch diese Ehe enorm vergrößert hat. Mhm. Und das merkt man ja schon. Und im Prinzip dieser romantische Überstrich ist im Prinzip erst so 100 Jahre nach den beiden dazugekommen. Dann haben aber eben romantische Dichter angefangen, speziell diese Liebesgeschichte so zu überhöhen. Einmal, weil die halt diesem Radha-Krishna-Ideal entspricht, das, was die eigentlich nicht zusammen sein dürfen, weil da auch Grenzen von Religion sind und allem. Und weil es ja auch einem indischen Ideal dann entspricht, also speziell, wenn wir denken, dass es dann noch Zeit der Unabhängigkeitsbewegung ist, dass du ja schon versucht hast, also die Briten haben ja versucht, das Land zu entzweien und unterschiedliche Gruppen zu stärken und auseinanderzuhalten. Und dann ist natürlich eigentlich das Ziel von der Unabhängigkeitsbewegung zu sagen, ja komm, aber eigentlich sind wir ja alle Inder. Und dann gibt es eben diese Gegenbewegung. Und das ist ja ganz spannend, dass du das dann aber mit so einer romantischen Geschichte auch verknüpfen kannst.
Ja, der Roman, auf dem das basiert, kommt ja nochmal aus den 70ern.
Aber gut, dass ihr sagt, dass das Buch auf einem Roman basiert. Das wusste ich nicht. Deswegen habe ich natürlich bloß die geschichtlichen Hintergründe gegoogelt und war da ein bisschen irritiert. Aber zurück zu den zu der Eheschließung und dem romantischen Getue. Hat mich ein bisschen überrascht, weil es ist ja... Ich weiß das so, dass in Indien ja häufig Ehen, nicht freiwillig geschlossen werden, sondern die werden einfach vermählt von den Eltern und dass die halt Partner aussuchen und dann hoffen die, gut, wenn er eine gute Partie hat, dann kommt die Liebe halt später während der Beziehung, während hier jetzt aber diese romantische Liebe verklärt wird. Ja, das ist mir aufgefallen. Ja,
das ist gar nicht so unüblich. Die romantische Liebe wird schon immer ein bisschen verklärt. Aber ja, das arrangierte Ehe, darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, deswegen will ich da jetzt nicht kleine
Vorschau. Ja, aber gleichzeitig, es gibt schon diese Theorie, dass man sagt, im Prinzip diese romantische Bollywood-Liebe ist im Prinzip auch ein bisschen subversiv, weil du halt ja sagst, oh, guck mal, das sind alles Individuen, die irgendwie ihre eigene Liebe finden. Aber das traditionelle Bollywood-Kino ist dann auch immer so, dass der Film endet ja nicht damit, dass man die Liebe gefunden hat, sondern der endet dann, wenn man die Akzeptanz der Familie dazu bekommen hat.
Oh, also das ist ja hier auch sehr wichtig.
Das ist im traditionellen 90er-Jahre romantischen Kino halt eben dann das Happy End. Und dann im Prinzip ist es ja eine Liebes-Plus-arrangierte, also nachträglich dann noch mit arrangiertem Segen versehene Verbindung. Mhm. Und das hast du hier ja eigentlich, du versuchst ja auch die Akzeptanz der Familie wieder
zu bekommen. Ich meine, es klappt nicht so ganz.
Nee.
Aber darum geht es halt, es ist damit halt nicht vorbei, also damit, dass sie sich gefunden haben.
Aber ich glaube, dass das historische, die historische Vorlage, also man weiß halt super wenig über Mastani. Natürlich kann man da dann immer irgendwas drüberlegen und da rein interpretieren. Aber ich meine schon, dass es auch wirklich so war, dass sie eine Kriegerin war, dass sie gekämpft hat. Ich glaube, das war schon historisch verbrieft. Mhm. Während ihr Ende im Film entspricht nicht dem, was man zu wissen glaubt über ihr. Okay, sie stirbt.
Hey, es das, gibt das kein Spiel Happy End. 1740, die sind alle tot.
Ja, das ist auch wahr.
Ja, das sollte uns nicht überraschen.
Ja.
Aber deswegen finde ich auch, der Regisseur hat so ein bisschen so einen Hang zu so oft auch ziemlich starken Frauenfiguren. Ja. Also er selbst ist ein totaler Fan seiner Mutter und hat den Namen seiner Mutter als Zweitnamen angenommen. Also genau. Und das finde ich ganz spannend in seinen Filmen, weil die einerseits ja so super traditionell geprägt sind und so, aber dann eben diese schon auch oft öfters vielschichtigen Frauenfiguren haben. Und da sind auch schon taffe Herrscherinnen dabei.
Ja, ich muss auch zu Banzani noch was dazu sagen. Also es ist nicht so, dass alle seine Filme so opulente Epen sind, obwohl das ist jetzt das, wofür er hauptsächlich bekannt ist. Zuletzt hatten die irgendwie, also er ist jetzt 25 Jahre Jubiläum hat er jetzt gefeiert in der indischen Filmindustrie. Und ja, er hat auch zum Beispiel, er war auch einer der ersten, der im Prinzip so einen sehr erfolgreichen Film gemacht hat, ohne Songs, Black damals, ne? Und er hat auch sehr viel rumexperimentiert. Er hat zum Beispiel auch ein Remake gemacht von Jenseits der Stille in den 90ern. Und also es ist, man kann ihn wirklich nicht so auf ein Ding reduzieren. Also das muss ich jetzt auch nochmal kurz dazu sagen.
Ist die Mutter berühmt von ihm, weil er so ein Fan von ihr ist, dachte ich. Oder ist er bloß Fan von seiner Mutter, wie wir alle Fan von unseren Müttern sind?
Ja, okay. Genau. So. Nur halt treibt erst noch einen Schritt weiter und ich heiße jetzt nur nicht Mathilde mit zwei Namen.
Okay.
Ja,
aber Grüße an unsere Mutter.
Grüße an die Mutter.
Gehen raus.
Ja, die werden schon sehr abgefeiert, allgemein im indischen Kino, muss man auch mal dazu sagen.
Ja.
In Indien hat man sehr viel Respekt für die Mütter. Die sind sehr eingeschränkt auch in ihrer Rolle manchmal, aber...
Aber hast du hier ja auch bei der Mutterfigur. Ja. Also die ist ja schon... eine starke Kraft irgendwie. Nicht positiv, das ist irgendwie das Spannende, aber, oder nicht, ja, schon eher negativ eingefärbt auch, aber durchaus machtvoll und man kann sie auch ein bisschen nachvollziehen, finde ich.
Meinst du jetzt im westlichen oder im deutschen Kino?
In dem Film jetzt.
Ach, in dem Film? Ah ja, okay, weil im deutschen, das kann man auch weltweit behaupten, weil Mütter haben immer dramatische Rollen. Wenn sie als Mutter agieren oder als Schwiegermutter oder so. Selbst im westlichen Kino ist das ja ein Trope.
Ja, aber einer zum Beispiel, der, ich glaube, Mother India hatte auch eine Oscar-Nominierung bekommen damals, oder?
Mhm. Ja.
Ja. Also so die Oberklassiker sind schon sehr mutterlastig.
Auch. Genau, und Indien definiert sich auch als Mutterland.
Mhm. Ja, während
hier... Da ist es vielleicht noch mal ein bisschen extremer als woanders, ehrlich
gesagt. Haben wir jetzt schon Sachen gesagt, wo du denkst, deine Meinung über diesen Film ist wahrscheinlich gestiegen?
Doch, ja, schon. Also allein die... Ja, doch.
Okay.
Ich finde den Film nicht schlecht. Ich finde den wirklich gut gemacht und ich finde die einzelnen Storylines, die greifen ineinander und der Film ist rund. Obwohl ich mir das Genre gewünscht habe, habe ich gemerkt, ich habe einfach Probleme mit dem Genre. Also allein diese ganzen Zeitlupen und dieser Donner-Sound aus der Retorte, der 20 Mal in diesem Film vorkommt. Und jedes Mal rolle ich dann einfach mit den Augen. Und, und ich habe alle Szenen irgendwie auch schon mal gesehen in anderen Historien- oder Schlachtenfilmen halt. Und ja.
Ja, klar.
Und der Regisseur bestimmt auch, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja. Aber die benutzen ja auch eine klassische indische Kampfkunst, die du so noch nicht gesehen haben kannst.
Oh ja, doch. Ja. Da habe ich gesehen. Habe ich gegoogelt und habe es mir auf YouTube angeguckt. Und jetzt hätte ich auch gern solche beweglichen Schwerter.
Ja, krass, oder?
Ja. Sehr cool, finde ich auch. Ja. Aber die hast du nicht in Hollywood.
Nee, die hat man eher selten gesehen, ne?
Ja.
Ja.
Ich auch.
Aber ich kaufe mir dann doch nicht, weil... Schwerter sind cool, aber Männer mit Schwertern sind nicht cool.
Okay, aber das ist jetzt auch ein Film, weil wir haben jetzt auch wirklich mehr so klassische Gesangs- und Tanzszenen, die wir, glaube ich, jetzt in den ersten beiden Filmen nicht so in der Form hatten. Also das ist so das Nonplusultra, wie das aussehen kann. Ich finde, es gibt noch andere Filme von Banzali, wo die noch ein bisschen mehr reinhauen und so, aber die sind hier schon auch zu mir.
Es sind gar nicht viele Songs, es sind, glaube ich, bloß vier. Ja. Glaube ich. Ja, die gezählt vier Songs, aber mit großen Tanzeinlagen jeweils dann auch. Also richtig, richtige Choreografie und alles.
Das Set ist halt mega. Also, das ist außerdem vor kurzem abgebrannt.
Oh.
Passiert aber eigentlich fast immer mit Banzali-Sets, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber diese Böden glänzen ja auch so extrem.
Ja,
sehr gewundert. Ja, da hat er schon mal eine ganze Filmstadt, glaube ich, abgefackelt mit diesen lackierten Böden, die auch offensichtlich extrem brennbar sind.
Und das Filmset sehr gut versichert.
Im Zweifelsfall. Ja, die kriegen immer irgendwie ihr Geld. Also.
Ja, ich meine, der Film war auch super erfolgreich, muss man sagen. Also klar, der hat viel gekostet und so, aber ich glaube, der hat auf jeden Fall auch mehr eingenommen, als er gekostet hat. Ja, doch. Von daher. Und er hat den Status bekommen, zumindest einem Bundesstaat hatte ich gesehen, dass die keine Steuern zahlen müssen. Also, die anguckt verwundert.
Die Schauspieler oder die, dass sie einfach den Film zum Selbstkosten drehen durften dort?
Nee, einfach machen die hinterher. Meistens hinterher, genau. Dass die irgendwie sagen, okay, dieser Film ist jetzt so wertvoll und wir finden den so gut
und wichtig.
Ist auch immer eine politische Entscheidung. Und ja. dann sagen wir, in unserem Bundesstaat muss der Film keine Steuern zahlen auf die Einnahmen.
Ah, okay.
Ja.
Das ist cool.
Genau.
Ja, fand ich auch.
Also für die alle, die mit der gearbeitet haben bei dem Film.
Ja, zumindest in dem Bundesstaat. Also.
Ja, bestimmt da, wo das mal ratenreich war, oder?
Nee, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist da auch.
Bestimmt auch. Das war schon super groß. Ich glaube, ich hatte gesehen, irgendwas über 2 Millionen Quadratkilometern. Also die hatten ja schon, also die maximale Ausbreitung war schon so kurz vor Großmacht stand da. Also und dann haben sie das wieder verkackt. Aber kurzzeitig waren die waren schon echt groß.
Ja, das Problem mit der Sache war ja dann, dass die Briten dann einen etwas größeren Einfluss haben wollten in Indien. Als dann beide Reiche geschwächt waren, sowohl das Mogulreich als auch das Marathenreich. Ja, hätten sie sich mal zusammengetan, ne?
Ja, hätten sie mal eine schöne Liebesgeschichte und wir hätten ein nettes Großreich auch machen können.
Es ist immer interessant, aber zu sehen, wo die Geschichte spielt, beziehungsweise in welchem Jahr und welche Leute da involviert waren, weil eigentlich hatte das so eine Art, das ist ja so eine Art Heldengeschichte mit wirklich superheldenartigen Verklärungen, was der gute Bajirao kann. Währenddessen, zur gleichen Zeit, hat Friedrich der Große in Deutschland seine Regentschaft angetreten. Von dem ist jetzt nicht so bekannt, dass er mit zwei Schwertern wirbelnd in die Schlacht geritten ist. Obwohl er
genau, siehste. Ja. Hat er nicht drauf gehabt.
Nee, offenbar nicht. Und es gab nicht die passenden Bücher über ihn, die dann verfilmt wurden.
Ja, aber grundsätzlich das Ende finde ich auch, also wo es dann sehr in diese Heldenverklärung geht, finde ich auch am schwächsten an dem Film. Also ich weiß, dass ich fand den nachher auch lang. Also ich finde so drei Viertel des Films finde ich so richtig gut und dann zum Ende wird es für mich schwächer. Aber
ja, der Film würde wir auch eine halbe Stunde sparen, wenn man die Zeitlupen weglassen würde.
Ja, ich meine, sie stehen auf der Seite.
Ja, aber das tun alle Historienfilme und alle Schlachtenfilme. Also das ist nichts Indisches, also was sie allein für sich verbuchen können.
Okay, dann werden wir wahrscheinlich keinen Historienfilm mehr über die angucken.
Es kommt drauf an.
Aber auch diese super lange Todesszenen, das ist auch so ein Bansali-Ding, finde ich. Also das kann man ja über eine Stunde ziehen mit Songs und...
Das fand ich sehr shakespearisch.
Ah! Ja.
Romeo und Julia sind auch lang gestorben.
Hat er auch gemacht.
Es gibt eine Romeo und Julia-Verfilmung und die wird jetzt wahrscheinlich als nächstes im Algorithmus angezeigt.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Gleiche Schauspieler.
Aber ja, also er hat einen Hang zur Tragödie, ja. Das ist generell ein Ding. Von daher, dieses heldenhafte, überhöhte ist eigentlich gar nicht so unbedingt sein, finde ich.
Er hat auch mal eine Oper inszeniert in Paris.
Darauf basiert dann Padmavat aber
Ja, genau.
Okay, Schlusswertung, Fazit, irgendwas in der Richtung?
Der Film lohnt sich.
Okay.
Ja. Also, ich glaube, der war noch ein bisschen cooler, wenn man den im Kino gesehen hat.
Weil auch in der ersten Reihe.
Ja, aber das ist ja bei diesen Schlachten, bei diesen Historienfilmen oft so, dass die Bildergewalt einfach am besten wirkt, wenn du eine große Leinwand hast. Zu Hause am Fernseher. Die sind mittlerweile größer, aber halt immer noch nicht so groß wie eine Kinoleinwand.
Nee. Und ich finde schon, dass er auch ein super schönes Set hat. Ich finde die Kostüme, das ist schon echt cool und voll mega. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hollywood-Film über den gleichen Stoff, dass es so hübsch aussehen würde. Ich glaube, es wird mehr in so eine Disney-Richtung gehen, so Realverfilmung von Aladdin. Und dann finde ich das hier doch schicker. Obwohl ich finde, ich hätte es okay gefunden, wenn dann wir keine authentische, zeitlich korrekte Frisur hatten. Also ich finde dieses Schwänzchen da, musste das sein.
Also ich muss sagen, ich habe am Donnerstag, war es letzten Donnerstag, Dune gesehen, den neuen Film von den Villeneuve. Und ich muss sagen, dass der sehr viel gemeinsam hat mit diesem Film. Also es gibt auch eine Liebesgeschichte dabei, es gibt Schlachtszenen und die Farbpalette ist fast dieselbe. Gelb, Safran, beige, braun, bisschen rot. Allerdings muss ich schon zugeben, der Dune-Film ist schon ein ganzes Stück besser.
Okay, aber der ist ja jetzt offensichtlich auch geklaut von Bajirao Mastani,
ja, natürlich.
Wie ich gerade höre. Ja, der ist, alles schon da gewesen.
Der Film ist 6 Jahre älter, deswegen hat sich der Denis Villeneuve da alles abgeguckt.
Genau. Ja, genau. Und hat Dune-Songs? Ich glaube nicht.
Doch, aber halt nicht so prominent. Es wird weniger getanzt in dem Film.
Na okay, jetzt hat er schon mal eine Antwort. Aber ich will mir Dune auf jeden Fall auch noch angucken. Ich finde es super spannend.
Gewöhnst du dich langsam an die Songs und Tanzszenen oder ist es immer noch super seltsam?
Es ist immer noch super seltsam, aber ich versuche es zu genießen und wenn man sich darauf einlässt, dann ist es eigentlich okay. Es ist nicht fehl am Platz, finde ich.
Ja. Okay.
Würde ich mir wünschen, dass in westlichen Produktionen mehr gesungen und getanzt wird, hatten wir schon in den 50ern.
Ja, aber ich finde auch wirklich, dass es nicht die Qualität hat. Also ich finde schon, dass...
in den 50ern war es schon gut.
Okay, ja, das stimmt.
Singing in the Rain?
Ja, genau. Und ich bin ja auch Fan von Esther Williams Schwimmfilm-Songs. Von daher kann man eigentlich gar nicht beschweren.
Okay, alles klar.
Oh, ich sehe gerade, eins habe ich mir noch angekreuzt sozusagen.
Ja,
okay. Es gab ja diese eine Szene mit dem muslimischen Herrscher und seinem Tiger nebendran. Und nächstes Mal, der Tiger im Bild war, stand unten in der Ecke, Tiger Scene Shot Abroad. Also, dass die Szene im Ausland gedreht wurde. Darf man in Indien keine Tiger vor die Kamera zerren?
Interessant.
Spannend.
Ja, ich glaube, also es gab dieses Jahr auch noch so einen Film, da ging es auch um eine Tigerjagd quasi. Das hat aber auch, da ging es halt mehr auch so um Naturschutz und solche Sachen. Und da kamen auch Tiger vor, aber soweit ich das in Erinnerung habe, haben die komplett im Computer erschaffen. Hm. Und haben das auch extra gesagt, weil sie wollten dafür keine Tiere quälen.
Ja, der Tiger war nämlich echt.
Ja, weil Indien hat auf jeden Fall sehr strenge Tierschutzgesetze und ein großer Bollywood-Star hat einmal einen Obdachlosen überfahren, aber sein wirklich großes juristisches Problem ist die Tatsache, dass er eine seltene Gazellenart erlegt hat bei einer Großwildjagd und deswegen war er im Gefängnis.
Okay.
Das sagt schon sehr viel.
Ja. Und an die Szene mit dem Elefanten, es gab eine Schlachtszene in dem Film recht am Anfang noch, die sie an Herr der Ringe erinnert hat. Große Reiter, Streitmacht und Elefanten auch noch, ja, wo er das wohl her hat. Obwohl, der Roman ist ja aus den 70ern. Da stand allerdings nicht dabei.
Ich weiß nicht, ob da die Elefanten drin erwähnt sind.
Genau, dann. Ach so, jedenfalls war aber auch im Film nicht erwähnt, ob die Elefanten gequält wurden, beziehungsweise ob die Szene im Ausland gedreht wurde. Das ist mir auch aufgefallen. So.
Ah. Ja, aber ich meine, Elefanten hast du ja sehr viel.
Ja, aber Tiger doch auch. Und Gabara.
Ja, aber ich glaube, Elefanten eher so zahm, dass man die halt auch so, dass man drauf reitet und so.
Ja, du hast ja auch Tempel, wo du Elefanten hast. Ich glaube nicht, dass du einfach so irgendwo einen Tiger erhalten dürftest. Ich glaube, es gibt keinen indischen Tiger King.
keinen indischen Mike Tyson.
Nee.
Wirklich. Also es gibt so Stories, aber dann ist es nicht so, dass die in Gefangenschaft gehalten werden. Oder so. Also ich glaube irgendwie, nicht sowas.
Ah, spannend, was dir so auffällt.
Mir ist ganz viel aufgefallen. Also es ist ja auch Wahljahr dieses Jahr. Und in der ersten Szene wird ja auch der Bajirao ja auch zum Premierminister gewählt.
Ja.
Und ich wünschte mir wirklich, statt den Triels könnten wir jetzt einfach so ein Pfeil-Trial veranstalten, um zu gucken, wer unser nächster Kanzler wird.
Ja.
Aber ich hoffe, die haben einfach ein bisschen mehr politische Agenden.
Ja, ich meine, wenn das ist, was zählt am Ende, ob du da so ein Pfeil halbieren kannst.
Ja, aber das war ja nicht seine einzige Qualifikation. Also er musste ja auch sonst clever sein.
Er musste ja auch irgendwie zeigen, wie er den geteilten Pfeil so hinbiegt, damit er irgendwie einen Krieg gegen das Mogulreich rechtfertigen kann. Das gehört auch zum Politiker-Dasein dazu, offenbar.
Okay. Ja, aber er hatte ja auch so eine sehr politische Aufgabe. Also ich glaube, also genau wie du meintest, er war ja so eine Art Ministerpräsident.
In Peshwar.
Und ja, genau. Und dieses Maratenreich spaltet sich ja auf in verschiedene Herrscherlinien. Und er ist quasi der, der sie politisch eint. Deswegen schon eine spannende Konstruktion. Und aber dann schon auch der, bei dem die ganze Macht liegt. Weil ich finde, man nimmt ihn so als Herrscher wahr, aber eigentlich... ist er das ja gar nicht in dem Sinne. Ja,
praktisch Sinne. Wie ein Bundeskanzler im Föderalismus.
Oh, ja, okay. Ja, ich sehe es.
Aber er hat nicht wirklich Konkurrenz in dem Film, oder? Also ich, man sieht da nicht wirklich andere.
Nee, also der eigentliche Herrscher, der Bundespräsident, also der Kaiser, oder ist es Kaiser, der König? Der Boss von ihm ist jedenfalls sehr blass. Also die Regierungsgewalt geht auf jeden Fall vom Bajirao aus.
So war das. Perfekt. Wärst du denn bereit, nochmal einen Film zu
gucken? Natürlich.
Natürlich.
Ja, sehr gerne.
Okay, du hast dich jetzt irgendwie total diesem Experiment hingegeben.
Aber ich muss jetzt ja sagen, jetzt habe ich 3 Filme gesehen, jetzt bin ich ja kein absoluter Beginner mehr.
Nee, das stimmt. Das ist so das Minimum für Erfahrung. ja, aber wir werden dann wahrscheinlich erstmal keine Historie
herausfinden. Danke, aber das habe ich mir ja selbst eingebrockt, von daher.
Ja, also ich meine, ehrlich gesagt auch kein Barubali.
So Fantasy, das geht bestimmt irgendwann nochmal.
Ja, aber das sind auch sehr viele Zeit durch.
Aber ich glaube, Jan möchte auch sehr was irre. Ohne so viel Liebesgedöns.
Das ist aber auch.
Das habe ich auch so rausgehört.
Ich bin ein romantischer Mensch, ich habe nichts gegen Liebesgedöns.
Okay, gut.
Okay.
Dann haben wir noch viel vor uns.
Okay, an dieser Stelle, also ich habe noch ein paar Ideen, aber gerne auch in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail und macht Vorschläge, was Jan denn vielleicht das nächste gucken soll. Es sei denn, also ich meine, ich frage ihn jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist lustiger, wenn wir einfach sowas machen. Alles klar, dann vielen Dank an Jan erstmal, dass du dafür immer wieder bereit bist, an Julia, die hier auch gerne mit eingesprungen ist. Und dann bis zum nächsten Mal bei Bombay Talking.
Ja, nichts zu danken, sehr gerne immer wieder.
Ja, tschüss.